und ungesalzen, der Podcast von Leon Salzmann. Ein Land mit geballter Geschichte, Politik und Kultur. Brasilien ist ein Land der Superlative. Es ist flächenmäßig fast so groß wie ganz Europa und hat den größten Regenwald der Welt. Und wenn wir jetzt die Augen zumachen, uns nach Brasilien denken, dann fühlen wir drückende Feuchtigkeit, riechen das satte Grün und hören das Zirpen von Millionen Insekten. Doch Brasilien ist nicht nur Natur, sondern auch Kultur. Karneval, Copacabana in Rio und ganz viel Fußballkultur. Politisch ist es ein Land mit wirtschaftlicher Macht einerseits und tiefer sozialer Armut andererseits. Und genau da kommt am Ende der Folge ein Mann ins Spiel, dessen Stimme untrennbar mit den größten emotionalen Momenten Brasiliens verknüpft ist. Er hat das legendäre 7:1 der deutschen Nationalmannschaft in Belo Horizonte für Millionen live kommentiert und kennt das Land weit abseits der Stadien. Bela Reti. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Mehr Wissen passt in keine halbe Stunde. Glaubt uns einfach. Zucker, Gold und Gewalt.
Bevor Brasilien überhaupt Brasilien wird, ist dieses riesige Gebiet längst bewohnt. Dort leben viele indigene Gruppen mit eigenen Sprachen, Traditionen und Lebensweisen. Es gibt nicht das eine Volk, nicht die eine Kultur und auch nicht die eigene Geschichte, sondern viele Gesellschaften, die auf sehr unterschiedliche Weise mit Natur, Handel, Gemeinschaft und Konflikten umgehen. Dann kommt das Jahr 1500. Der portugiesische Seefahrer Pedro Álvares Cabral erreicht die Küste und Portugal nimmt das Gebiet für sich einfach in Anspruch. Für die Menschen beginnt damit keine romantische Entdeckungsgeschichte, nein, es folgt eine Zeit von Gewalt, Krankheiten, Vertreibung und Ausbeutung. Am Anfang geht es nur um Holz, später um Zucker, dann um Gold und dann um Kaffee. Brasilien wird zu einer Kolonie, die liefern soll. Und damit sind wir bei einem der dunkelsten Kapitel des Landes, der Sklaverei. Brasilien wird eines der wichtigsten Ziele des transatlantischen Sklavenhandels. Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner werden verschleppt und nach Brasilien gebracht. Sie arbeiten auf Zuckerrohrplantagen, in Minen, auf Kaffeeplantagen, in Städten und in Haushalten. Ihre Arbeit macht andere reich. Von Freiheit ist hier keine Rede mehr. Und trotzdem wird ihre Kultur nicht ausgelöscht. Im Gegenteil. Ohne afrikanische Einflüsse ist Brasilien bis heute nicht zu verstehen. Man hört sie in der Musik, man schmeckt sie im Essen, man erkennt sie in Capoeira, diesem Mix aus Kampf, Tanz und Rhythmus. Was viele allerdings nicht wissen, Brasilien schafft die Sklaverei erst 1888 ab. Damit ist Brasilien der letzte souveräne Staat in Amerika, der diesen Schritt geht. Nur ein Jahr später wird die Monarchie gestürzt. Ja, richtig gehört. Brasilien ist einmal ein Kaiserreich gewesen. Nach der Unabhängigkeit von Portugal wird Brasilien nämlich nicht sofort eine Republik. Der portugiesische Königssohn Pedro erklärt die Unabhängigkeit und wird als Pedro der Erste Kaiser von Brasilien. Das unterscheidet Brasilien von vielen anderen Ländern in Südamerika. Während sich spanische Kolonien oft in blutigen Unabhängigkeitskriegen von Spanien lösen und danach in mehrere Staaten zerfallen, bleibt Brasilien als riesiges Gebiet zusammen. Natürlich gibt es auch hier Konflikte und Aufstände, aber das Land zerbricht nicht in viele kleine Länder. Das erklärt bis heute, warum Brasilien so groß ist. 1889 wird aus dem Kaiserreich dann eine Republik. Doch Republik auf dem Papier bedeutet noch lange nicht Demokratie. Lange bestimmen nämlich Eliten und Großgrundbesitzer, Militärs und regionale Machtgruppen die Politik. Im 20. Jahrhundert wird Brasilien moderner. Städte wachsen, die Industrie entsteht und Millionen Menschen ziehen vom Land in die Metropolen. Vor allem Sao Paulo wird zum wirtschaftlichen Motor. Kaffee spielt dabei weiterhin eine riesige Rolle, denn Kaffee ist Macht. Kaffee ist auch Export und Kaffee ist gleichzeitig auch Politik. Ganze politische Netzwerke hängen an Kaffeeplantagen, Landbesitz und wirtschaftlichen Interessen. Dann kommt eine besonders wichtige Zäsur. Von 1964 bis 1985 wird Brasilien vom Militär regiert. Oppositionelle werden verfolgt, Medien werden zensiert und Menschen werden gefoltert, verschwinden oder gehen ins Exil. Gleichzeitig verkauft sich das Regime als Garant für Ordnung und Fortschritt. Es baut Straßen, Staudämme und Industrieprojekte. Es erschließt Regionen im Landesinnern und im Amazonasgebiet. Für manche sieht das nach Modernisierung aus, für viele andere ist es ja, man kann es nicht anders sagen, Unterdrückung. Und genau hier sieht man wieder diesen brasilianischen Widerspruch. Fortschritt für die einen kann Gewalt für die anderen bedeuten. 1985 kehrt Brasilien zur Demokratie zurück. 3 Jahre später bekommt das Land eine neue Verfassung. Diese ist bis heute wichtig. Sie steht für den demokratischen Neustart nach der Diktatur. Sie garantiert Rechte, politische Teilhabe und soziale Versprechen. Aber auch da, eine Verfassung verändert ein Land nicht über Nacht. Schnips und alles ist gut. Nein, Brasilien bleibt ungleich. Brasilien bleibt politisch weiterhin kompliziert. In den 2000er Jahren kommt Luiz Inácio Lula da Silva an die Macht. Kurz Lula, ein früherer Metallarbeiter, Gewerkschafter und linker Politiker. Für viele Brasilianer ist er ein Symbol. Einer von unten, der es geschafft hat, ganz nach oben zu kommen. Unter Lula werden Sozialprogramme ausgebaut. Millionen Menschen steigen aus extremer Armut auf. Und Brasilien wirkt international dann auf einmal selbstbewusst. Das Land bekommt die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016. Es ist eine Zeit, in der Brasilien nach Aufbruch klingt und Deutschland Weltmeister wird. Damit sind wir in Brasilien von heute. Ein Land mit einer langen Geschichte von Kolonialismus, Sklaverei, Militärherrschaft und demokratischem Aufbruch. Ein Land, das immer wieder versucht, sich neu zu erfinden. Aber die Vergangenheit ist nicht weg. Sie sitzt mit am Tisch. In der Politik, in den Städten, in der Frage, wem Brasilien eigentlich gehört.
Der Schatten der Hauptstadt.
Brasilien ist heute eine Demokratie. Es gibt einen Präsidenten, ein Parlament, Gerichte, Bundesstaaten und Wahlen. Aber wer Brasilien verstehen will, muss wissen, Macht liegt dort nicht nur einfach in einem Palast. Macht liegt in Brasilia, der Hauptstadt, klar, aber auch in Sao Paulo bei der Wirtschaft und auf dem Land bei der Agrarlobby, den Kirchen und in den Medien. Und manchmal auch dort, wo der Staat wirklich schwach ist, bei Banden, Milizen und lokalen Netzwerken. Der Präsident hat in Brasilien viel Macht, aber er kann nicht einfach durchregieren. Der Kongress ist zersplittert, es gibt viele Bündnisse, die ständig neu verhandelt werden und aktuell ist Lula Präsident und das Land ist weiter stark polarisiert. Auf der einen Seite steht das linke oder mittellinke Lager um Lula und seine Arbeiterpartei. Auf der anderen Seite das rechte Bolsonaro-Lager. Er selbst ist politisch und juristisch stark belastet, aber seine Bewegung ist nicht verschwunden. Seine Anhänger spielen weiter eine große Rolle. Ein riesiges Thema ist die Ungleichheit. Brasilien ist reich, aber der Reichtum ist sehr ungleich verteilt. Es gibt moderne Banken, Tech-Unternehmen, Agrarkonzerne, Industrie und eine starke Mittelschicht. Gleichzeitig leben viele Menschen in Armut oder in sehr unsicheren Verhältnissen. In Sao Paulo kann man an Luxushochhäusern vorbeifahren und ein paar Minuten später in Gegenden sein, in denen Menschen mit ganz anderen Problemen kämpfen. Ein Kind in einem wohlhabenden Viertel hat oft ein völlig anderes Brasilien vor sich als ein Kind in einer Favela oder einer abgelegenen Amazonasregion. Und damit sind wir bei einem Begriff, den fast jeder kennt. Favelas werden im Ausland oft als Elendsviertel gezeigt. Armut, Gewalt, Drogen und Polizei. Und ja, diese Probleme gibt es. Man darf sie nicht schön reden, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, es ist unfair, aber es ist auch irgendwie so eine Art Nachbarschaft, die dort entsteht. Menschen bauen hier auf Zusammenhalt. Nicht, weil das einfach romantisch klingt, sondern einfach, weil sie es nicht anders können. Sie müssen es. In manchen Favelas sind kriminelle Gruppen mächtig. In anderen gibt es aber auch starke Community-Projekte und oft kann aber auch beides gleichzeitig geschehen. Ein weiteres großes Thema ist die Religion. Brasilien ist lange stark katholisch geprägt worden. Das kommt aus der portugiesischen Kolonialzeit. Doch in den vergangenen Jahrzehnten wachsen evangelikale Kirchen massiv. Sie sind religiös wichtig, aber auch politisch. Viele evangelikale Gruppen vertreten konservative Positionen zu Familie, Sexualität, Bildung und Gesellschaft. Sie haben Einfluss dann auch auf die Wahlen, auf die Parteien und Debatten. Aber diese Religionen erleben auch Diskriminierung. Manchmal werden ihre Tempel angegriffen, ihre Rituale verspottet oder ihre Anhänger ausgegrenzt. Von außen sieht man oft irgendwie nur, wenn man auf Brasilien schaut, irgendwie den Regenwald. Aber im Amazonas leben Menschen und indigene Gruppen, Kleinbauern, Stadtbewohner, Fischer, Händler, Aktivisten, Beamte, Unternehmer, also quasi einfach jeder. Und sie alle haben unterschiedliche Interessen. Für die Welt ist der Amazonas ein Klimasymbol. Für Brasilien ist er auch Staatsgebiet, Wirtschaftsraum und Heimat. Das macht die Debatte extrem kompliziert. Internationale Politiker sagen, der Amazonas muss geschützt werden. Ja, brasilianische Politiker antworten oft, ja, aber ihr könnt uns nicht einfach sagen, was wir mit unserem Land machen sollen. Beides hat einen Punkt, denn der Amazonas liegt größtenteils in Brasilien. Aber seine Bedeutung reicht weit über Brasilien hinaus. Er speichert Kohlenstoff, beeinflusst Regenmuster, ist Heimat unzähliger Arten und spielt eine zentrale Rolle für das Klima in Südamerika und darüber hinaus. Was viele nicht wissen, der Amazonas ist nicht einfach die Lunge der Welt, wie man es oft sagt. Das klingt zwar schön, ist aber zu simpel. Wichtiger ist, der Regenwald stabilisiert Kreisläufe, Wasser, Klima, Kohlenstoff, Artenvielfalt. Wenn zu viel Wald verschwindet, kann das System kippen. Dann wird aus Regenwald in Teilen vielleicht trockene Savanne. Das ist nicht nur ein brasilianisches Problem, sondern ein globales. Unter Lula geht die Entwaldung im Amazonas zuletzt deutlich zurück. Das ist ein wichtiger Fortschritt. Nach offiziellen Regierungs- und Satellitendaten sinkt die Entwaldung im Amazonas auch 2025 weiter. 2025 ist sogar das dritte Jahr in Folge mit einem Rückgang unter dem Präsidenten. Aber der Konflikt ist nicht gelöst. Denn Druck kommt weiter von der Landwirtschaft. Brasilien steht vor einer der größten Zukunftsfragen unserer Zeit. Wie entwickelt man ein Land wirtschaftlich, ohne seine wichtigste Grundlage zu zerstören, den Amazonas? International versucht Brasilien eine eigene Rolle zu spielen. Das Land ist Mitglied der G20 und der BRICS. Es pflegt Beziehungen zu den USA, China, zur EU, zu afrikanischen Ländern und zu seinen Nachbarn natürlich in Südamerika. Brasilien will nicht einfach Anhängsel des Westens sein, aber auch nicht nur Partner Chinas. Es will als eigenständige Macht wahrgenommen werden international. Beim Klima, beim Handel, bei globalen Konflikten und bei Reformen internationaler Organisationen. Man könnte auf jeden Fall sagen, Brasilien möchte aktiv die Weltpolitik mitgestalten. Und wegen seiner Größe, der Rohstoffe und dem Amazonas ist es auf jeden Fall nicht einfach zu ignorieren.
2 Grad daneben, das Quiz mit Bela Reti und Leon Salzmann. Unser heutiger Gast ist eine Stimme, die Millionen Fußballfans sofort erkennen würden. Die Rede ist von keinem anderen als Bela Reti. Geboren wurde er 1956 in Wien. Seine Familie stammt aus Ungarn. Aufgewachsen ist er unter anderem auch in Brasilien, einem Land, in dem Fußball fast schon zur Lebensphilosophie gehört. Über mehr als 3 Jahrzehnte war er beim ZDF einer der bekanntesten Fußballkommentatoren Deutschlands. Von der Europameisterschaft, Champions League bis hin zur Weltmeisterschaft. Bela Reti hat unzählige große Spiele begleitet und durch emotionale Turniermomente geführt. Und weil ein Teil seiner Geschichte eben auch in Brasilien beginnt, passt es heute besonders gut, dass sich unser Quiz genau um dieses Land dreht. 2 Grad daneben, das Quiz mit Bela Reti und Leon Salzmann.
Schön, dass du da bist, Bela. Eine Legende sitzt vor mir. Cool, cool, cool.
Grüß dich, hallo. In den ruhmreichen Räumen des Wiesbaden, der Drittligisten SVW in Wiesbaden.
Absolut, der Kreis. Richtig. Ja. Ich hatte den Stefan Blöcher ja auch schon vor mir sitzen und da waren wir auch in der Britta Arena und deswegen gar nicht mal so ganz so neu alles. Was aber diesmal neu ist, ist unsere Moderatorin, die musst du nämlich leider kurzfristig ersetzen, die Nathalie und jetzt hier Julia am Start.
Hallo, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu unserer Quizrunde. Geht's euch gut?
Ja, noch ja. Kommt auf die Frage an.
Ja, du bist ja eigentlich Brasilien-Kenner, also das ja. Müsste ja eigentlich für dich eine Leichtigkeit sein,
eigentlich,
oder?
Eigentlich ja, wobei ich muss dazu sagen, dass ich dort meine Kindheit verbracht habe. Also wenn man jetzt ein Quiz über, was weiß ich, Wiesbaden machen würde und dann müsste man die Fragen aus dem Jahr 1968 zum Beispiel nehmen. Da hat sich seitdem einiges getan, aber ich war ein paar Mal in Brasilien seitdem, also insofern wird es schon klappen.
Wird ein harter Brocken heute. Dir habe ich auch im Vorgespräch gesagt, es geht auch um einen Wetteinsatz, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Okay. Erstmal, was machst du jetzt eigentlich?
Auch sowas wie jetzt, also Podcast, dann mache ich Industriemoderation, ich vertone Werbeclips in Social Media, mache viel Urlaub, habe zwei Enkelkinder, also ich mache keine, vertraglich langfristigen Dinge, sondern nur Einzelprojekte, wo ich immer nur entscheiden kann, mache ich oder mache ich nicht und ich will auch den Freiraum haben, dann auch zu machen, was ich möchte, denn ein Leben ohne Dienstplan ist auch ein ganz schönes Leben.
Hast du trotzdem noch viel Bezug zu Fußball? War das auch überhaupt dein Hobby? Das sind jetzt zwei Fragen gleichzeitig.
Also ich glaube schon, dass man ohne den Bezug zum Fußball den Job ja gar nicht machen könnte. Also man muss schon Spaß haben daran, das zu verfolgen. Man muss schon eine Leidenschaft mitbringen. Da kann man nicht einfach sagen, gab einige Beispiele auch von Moderatoren oder Moderatorinnen, die sich das versucht haben anzulesen. Das merkt man. Ich habe das immer gelebt auch seit etwas mehr als 3 Jahren habe ich ja aufgehört beim ZDF. Verfolge aber alles haargenau, von der Champions League bis zur Regionalliga runter.
Warst du immer nervös vor den Spielen oder gewöhnt man sich da irgendwann dran, dass man die WM moderiert?
So arbeitstechnisch ist das völlig egal, ob da Brasilien gegen Frankreich im WM-Finale spielt oder Fürstenbergsgreuth gegen Pirmasens in der ersten Pokalrunde. Die Arbeit ist dieselbe. Also wenn das rote Licht brennt und jemand ruft auf dein Ohr ab, du bist drauf, da fängst du an. Natürlich ist dann am Morgen eines solchen Spiels schon ein bewusst, dass es ein besonderer Tag ist. Aber es ist auch eine Typfrage. Es gibt Menschen, die sind nach 30 Jahren immer noch nervös. Im Grunde genommen ist es ja Unterhaltungsbranche auch. Es ist nur Fernsehen. Es geht nicht um eine Operation am offenen Herzen, sondern es ist einfach, weil da mal Unterhaltung und Journalismus gleichzeitig. Und da muss man nicht nervös sein. Klar ist man konzentriert, aber das ist eine gesunde Anspannung, wie beim Schauspieler. So ein leichtes Lampenfieber ist schon da.
Als du das legendäre 7:1 gegen Brasilien kommentiert hast, was hast du dabei gedacht?
Fassungslosigkeit, weil man kennt, ich habe ja insgesamt 3 WM-Endspiele kommentiert, Champions League, glaube ich, Finale 7 Stück, sehr viele Halbfinals. Gerade Halbfinals sind unheimlich dramatische Spiele, manchmal bessere als Endspiele. Man stellt sich auf alle Szenarien ein. Gut, mir war klar, 2014, dass Deutschland besser in Form ist als Brasilien. Die Brasilianer sind mit sehr, sehr viel Glück, einmal sogar durch Elfmeterschießen, erst so weit gekommen.
Verletzter Neymar war ja auch, ne?
Der Neymar war verletzt gegen Deutschland und der Kapitän Thiago Silva. Wichtigster Mann in der Arbeit, der spielt heute noch mit 41. Hat gefehlt. Dante, kennen wir aus der Bundesliga, hat ihn ersetzt. Hatte nicht seinen besten Tag. Fast alle Tore fielen da durch die Mitte. Also viele Konstellationen sprachen dafür, dass Deutschland das Ding gewinnen könnte. Weil einfach, die waren auch mal dran. Die Generation Schweinsteiger, Lahm, die war einfach mal dran für einen großen Titel. Haben entsprechend selbstbewusst ihr Auftreten gehabt und Brasilien ist wirklich durchs Turnier gewackelt. Aber 7:1 ist völlig surreal. Im eigenen Stadion vor allen Dingen, die standen so unter Druck unter ihrem Trainer Felipe Scolari, dass, ich habe immer gesagt, selbst wenn das WM-Finale mit 17:16 im Elfmeterschießen verloren hätten, wäre das ein Versagen gewesen aus Sicht der 180 Millionen Brasilianer, kein guter Kader, eine Mischung aus einheimischen Spielern, die es nicht gebracht haben. Fred, Mittelstürmer, weiß ich noch, da war jeder Brasilianer aus der zweiten Mannschaft Hoffenheims besser. Viele sprach gegen Brasilien, aber trotzdem waren sie die Gastgeber. Das ist skurril. Und kommentieren war das nicht so einfach, weil es steht nach 29 Minuten 5:0. Also musst du jetzt nicht sagen,
wo kommt denn jetzt die Spannung her?
Ja, genau. Du kannst sagen, Bier ist aber gespannt, wer ins Finale kommt, das ist klar.
Ja, und im Vergleich, du hast es ja auch gesagt, Halbfinalspiele sind manchmal viel spannender und dann war dieses 1:0 in Argentinien.
Das Endspiel war 1:0, ja, aber war auch dramatisch, weil die Argentinier, das habe ich als Zuschauer im Maracanã gesehen, das war mein Dienst vorbei, die ARD mit Tom Bartels hat das übertragen.
Richtig.
Und 0:0 nach 90 Minuten, dann werden 2 Leute eingewechselt, die beide für das einzige Tor verantwortlich sind, André Schürrle und Mario Götze. mit dem legendären Satz von Löw, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Normal, da hat die Deutschmannschaft doch Glück gehabt. Also Emanuel Neuer, ich glaube 60., 65. Minute, war eine klare rote Karte. Da gab kein VAR 2014. Mhm. Der geht mit der Schulter gegen das Gesicht von Higuain vor, also ein ganz übles Foul im 16er, also 11 Meter. Argentinien, Rot Neuer, alles nicht passiert. Höwedes hätte vorher Rot kriegen müssen wegen eines ganz, ganz heftigen Fouls, sagt er selber. Ja, und dann kam Götze.
Jetzt nehmen wir nochmal den aktuellen Bezug mit. Jetzt Weltmeisterschaft. Glaubst du, Deutschland hat es wieder drauf?
Nein. Also nicht wie damals. Das ist eine Generation, die sich noch nicht gefunden hat. Lauter Feingeister, tolle Fußballer. Wirtz und Havertz und Musiala, alle so Zauberer. Da fehlen mir ein bisschen, das er gehört hat, Julian Nagelsmann auch durch die Einsatzgarantie von Goretzka, mehr oder weniger der Reservespieler ist von Bayern. Wir fehlen so ein bisschen die Ecken und Kanten in der Mannschaft. Mhm. Ein Turnier besteht nicht nur daraus, die besten 11 Fußballer aufzustellen. Da muss er diese Mischung haben. Ich glaube, die ist noch nicht endgültig gefunden. Ich finde in Dortmund der Felix Metscher sehr gut, aber der war verletzt. Also der wird auch noch beobachtet. Ich habe mal gesagt, das hat Thomas Müller auch ähnlich formuliert, die deutsche Mannschaft kann jeden Gegner schlagen, kann aber fast von jedem Gegner geschlagen werden. Daraus wird kein Weltmeistertitel. Also vermutlich, ich hoffe es schon, aber glaube ich nicht.
Aber glaubst du, wir kommen wenigstens ins Viertelfinale oder glaubst du auch, das wird schwierig?
Wenn du Erster wirst und die Franzosen dann doch, die sind ja auch keine Götter, aber wenn man die schlägt im Achtelfinale, dann ist der Weg gepflastert für ein ganz, ganz weites, großes Ziel, weil dann ist auch das Selbstbewusstsein da. Das ist so die Gedanken, die mich bewegen. Also entweder aus im Achtelfinale gegen Frankreich oder nicht Gruppensieger werden und gucken, wie weit man kommt. Aber im Gegensatz zu den letzten beiden Weltmeisterschaften, 18 in Russland und 22 in Katar, rechnen wir mal nicht mit dem Aus in der Vorrunde. Das ist schon mal ein Fortschritt.
Das ist doch schon mal ein Statement.
Würdest du sagen, es gibt so einen, den verrücktesten Moment in deiner Karriere, wo du denkst, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Oder würdest du sagen, es ist so ein Mischmasch aus allem?
Na gut, der verrückteste Moment war ja mein erstes Finale überhaupt. Das zum Thema Nervosität, das war ja 96, die EM, das Endspiel in London. Deutschland gegen die Tschechische Republik. Und da ist wieder Lab, da waren diese ganzen modernen Geräte, die heute jeder Zweijährige beherrscht. Die waren neu auf dem Markt. Und meine gesamte Vorbereitung ist auf dem Laptop abgestürzt. Es war schwarz und nicht unwiederbringbar. Ich habe ja am Donnerstag erst erfahren, dass die ich das Endspiel kommentieren würde, alles vorbereite. Und dann normalerweise rühre ich meine Unterlagen gar nicht mehr an am Spieltag, weil ich ein bisschen Ablenkung suche. Da habe ich aber noch was auch eingetragen oder eintragen wollen und dann brach dieser ganze System irgendwie auseinander. Ich weiß aber nicht warum, es war schwarz. Und dann habe ich dann auf dem Weg ins Stadion, sind wir 2 Stunden früher los, hat mein Kollege noch eine Pizza gegessen und auf der Rückseite des Kartons haben wir aufgeschrieben, links die Tschechen, rechts die Deutschen, alles, was uns einfiel.
Geil.
Und wie kreativ.
Ja, und ich hab mein allererstes Finale von einem Pizzakarton kommentiert.
Das ist so geil.
Wir haben die Agenturen damals noch anrufen müssen. Das muss man sich vorstellen, wenn junge Menschen zuhören. Es gab Handys, hatten nur irgendwie CEOs von Nestle oder von Mercedes. Es gab kein Internet. Also es hört sich an wie im Mittelalter, so 1996. Also das ist gar nicht so lange her. Ja, und da muss man ein bisschen improvisieren. Da haben wir die Agenturen angerufen, die Zahl der Länderspiele. Ich hatte zum Glück in der Gruppenphase, haben die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt. Das Auftaktspiel der Deutschen in Manchester war gegen die Tschechen. Insofern, das habe ich auch kommentiert, das hat schon einiges noch im Hinterkopf. Aber dann Pizzakarton, schön groß. Ne? Und dann, das war so der verrückteste Augenblick, glaube ich. Ich habe den historischen Wert dieses Kartons nicht eingeschätzt, weil das Deutsche Fußballmuseum hat irgendwann mal angefragt in Dortmund,
ja, klar,
ob ich diesen Karton noch hätte. Habe ich nie mehr gehabt, habe aber weggeschmissen am Spiel.
Verdammt. Ja. Hätte auch bestimmt gut gerochen.
Ja, aber das Fett geht raus nach 30.
Was war das denn für eine Pizza?
Das war eine große Pizza. Mein Kollege Martin Schneider, der hat zum Glück immer Hunger gehabt und auf dem Weg gestanden. Das war so ein Wagen, ein Inder in London, die verkaufen noch Pizza und so ein indischer so ein Snackwagen. Ja.
Okay.
Und da haben wir schon angefangen, ein bisschen was aufzuschreiben. Ja.
Kommen wir jetzt mal zum ganz großen Brasilien-Quiz. Seid ihr denn bereit dafür?
Ich bin so halb bereit.
Du bist mein Konkurrent, okay?
Mhm. Also, ich komme jetzt erstmal kurz zu den Spielregeln, dass ihr auch wisst, was ihr machen müsst. Jeder von euch hat gleich einen Buzzer. Wer zuerst buzzert, darf auch antworten. Und für jede richtige Lösung gibt es dann natürlich auch einen Punkt. Falls ihr dann die falsche Antwort habt, hat der Gegenspieler, also entweder Leon oder du, Bela, dann die Chance, die Frage nochmal richtig zu beantworten. Wenn ihr das dann beide falsch macht, bekommt auch leider keiner einen Punkt. Sollte es dann am Ende dazu kommen, dass es einen Gleichstand gibt, dann beantwortet jeder von euch eine Frage separat und dann gucken wir mal weiter. Damit wir uns aber ganz sicher sein können, dass ihr beide so schnell wie möglich antworten könnt, testen wir jetzt mal beide Buzzer.
Fang du an,
Bela.
Das ist der rote Knopf.
Das hat doch schon mal geklappt.
Benutze ihn verantwortungsvoll.
Mein heroischer Buzzer.
Im Namen des Buzzers. Sprecht eurer
Antwort. Ja, du hast den auswendig gelernt, hä?
Ja, natürlich.
Ich bin dann einfach reingerufen. Ich sehe das schon.
Ja.
Heute hatte ich ja die große Ehre, mir einen Wetteinsatz für euch beide zu überlegen. Ich war ein bisschen netter als die Nathalie. Der Verlierer kann hier heute mal zeigen, was er kann und kommentiert eine normale Alltagssituation, als wäre es ein WM-Finale. Aber mit allem, was dazugehört. Also mit Jubel und allem, was euch einfällt, geht's dann los.
Okay. Ich bin zwar nicht so erfahren, ich muss dann wahrscheinlich einfach den Bela schlagen, dass wir das hinkriegen.
Genau, hohe Motivation.
So bei so einem Glas einschütten oder
aber
so.
Aber ich kann eigentlich nur Fußball kommentieren, deshalb hoffe ich auch, dass ich gewinne. Na, gucken wir mal.
Irgendwas werden
wie viele Fragen sind es denn?
4.
Gut.
Außer es kommt zum Stechen, dann kriegt jeder noch eine weitere.
Alles klar.
Die erste Frage lautet: Brasilien hat einen Fußballspieler hervorgebracht, der weltweit als einer der größten aller Zeiten gilt und 3-mal Weltmeister wurde.
Wie heißt
die brasilianische Fußballlegende?
Tja, Leon. So, dann Bela, deine Antwort.
3-mal Weltmeister in Brasilien ist nur Pelé geworden.
Das ist die richtige Antwort. Und damit steht es auch schon 1-0 für Bela. Wir hören trotzdem nochmal in die Antwort rein.
Ich wollte länger warten.
Tja, du bist aber einfach zu langsam.
Oh nein. Die richtige Antwort ist Pelé. Pelé war ein brasilianischer Fußballspieler, der auch als Sportminister für Brasilien tätig war. Er hat als bisher einziger Fußballspieler 3 Weltmeisterschaften gewonnen.
Pelé kennengelernt?
Ja, ich war 4 Wochen mit dem im selben Hotel in Mexiko 86.
Geil.
Ja, wir haben an der Bar gesessen. Ich habe immer Margarita getrunken, da habe ich immer Don Margarita genannt. Ja, da habe ich in Italien noch ein längeres Interview mit ihm geführt, 1990 bei der WM. Also wir haben viel Kontakt gehabt. Ja.
Cool.
Okay, können wir weitermachen?
Yes.
Gut, perfekt. Jetzt kommt eine relativ leichte Frage, die bestimmt auch der Leon beantworten kann.
Zweite Frage. Welches berühmte Wahrzeichen steht oben über Rio de Janeiro?
Ja,
was ist los?
Mit ausgebreiteten Armen über die Stadt.
Scheiße.
Die Jesusstatue, Corcovado, das ist die wird auch immer, also an dem Tag, als Deutschland Weltmeister wurde, hat man das Schwarz-Rot-Gold illuminiert. Das fand ich ganz nett von dem Brasilianer.
Das ist die richtige Antwort. Gut, dann hören wir einmal nochmal die Antwort von der.
Ey, das gibt's doch nicht.
Du bist einfach zu langsam. Keine Ausreden. Damit steht es 2-0.
So. Keine Ausreden.
Die richtige Antwort ist Cristo Redentor. Die Christusstatue auf dem Berg Corcovado ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Brasiliens.
Dann kommt jetzt auch die dritte Frage. Du hast ja noch die Zeit auszugleichen. Ob wir daran glauben, tun wir nicht, aber egal.
Ich glaube dran.
Dritte Frage, bitte.
Er drückt mir einfach zu schnell.
Frage 3. Brasilien ist eines der wenigen Länder der Welt, dessen Name auf eine natürliche Ressource zurückgeht.
Du hast doch nicht mal gedrückt.
Wurde Brasilien benannt?
Ach du meine Güte, das gibt's doch nicht.
Tja, dann bitte die Antwort.
Also das Land Brasilien wurde benannt nach einem Baum. Das hieß Pau heißt Holz, Baum Brasil. Das haben die Portugiesen dort entdeckt bei der Anlandung in Bahia und daher kommt der Name des Landes. Seit dem 16. Jahrhundert.
Das war eine krasse Erklärung. Ist auf jeden Fall richtig. 3-0. Wir hören jetzt nochmal die Erklärung von der Nathalie.
Die richtige Antwort ist Brasilholz. Das rot gefärbte Brasilholz war in der Kolonialzeit sehr begehrt und gab dem Land seinen Namen.
Chancenlos, wirklich chancenlos. Also die ersten zwei Fragen.
Man muss auch mutig drücken, auch wenn man nicht genau weiß, was die Frage ist.
Genau.
Ist
Wahnsinn.
Vielleicht musst du dir ja einfach mal ein paar Tipps holen, wie man dein Spiel besser spielt.
Ja, ist so.
So, wir gucken jetzt mal, ob du deine Ehre noch retten kannst, indem wir die letzte Frage hören.
Ich
halte
mich zurück jetzt.
Gut, ich kann ja sowieso nicht mehr.
Ja, aber wir hören die jetzt trotzdem mal. Das ist nämlich eine coole Frage. Und wir gucken mal.
Ach, Mensch.
Frage 4. Brasilien ist nicht nur für Fußball und Karneval bekannt, sondern auch für seine riesige Natur. Der Amazonas ist der wasserreichste Fluss der Welt. Wie viele Kilometer lang ist der Amazonas ungefähr?
Im Namen des Buzzers.
Ihr brauchtet gar nicht buzzern, weil ihr dürft beide schätzen und wer näher dran ist, gewinnt.
Ja, gut.
Du darfst nur willst du anfangen oder als Zweiter?
Ich fange mal an. Es sind rund 6000 Kilometer.
Okay.
Glaube ich.
Ich glaube, das stimmt so halbwegs. 5.700, würde ich sagen.
Damit hast du tatsächlich deine Ehre gerettet, weil es sind 6.400 Kilometer.
Ja, warst du näher dran, ja.
Und damit steht's, wie viel? 3-1. Wer hat da wohl verloren? Tja, Leon.
Sie ist ganz schön frech, habe ich so das Gefühl.
Macht nichts, das gehört so. Ja.
Ja, also bitte. Ja. Tja, du siehst, heute hast du nicht so die Unterstützung. Ja.
Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Ich hätte dich gern kommentieren sehen nochmal.
Ja, okay.
Dann muss ich dich nochmal einladen.
Genau, mit irgendwelchen Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Dann nehmen wir ein anderes Land, wo du noch nie warst.
Gabun oder sowas.
Ich glaube, das hatte aber auch was mit Allgemeinwissen zu tun.
Ja, das stimmt. Ich hätte die ersten zwei Fragen auch beantworten können, aber ich war halt zu langsam.
Und dann halt was mit Schnelligkeit.
Aber nach längerem Nachdenken, ne? Man muss ja alles genau durchdenken. Ja.
Oh Gott, ey.
Dann war's das. Vielen Dank, dass ihr mit mir gespielt habt. Und wir freuen uns sehr auf dem Leon seinen Instagram-Beitrag, der dann quasi den Wetteinsatz beinhaltet. Den siehst du ja dann bestimmt auch.
Genau so.
Und jetzt kommen noch die Abmoderation von der Nathalie. Vielen Dank.
Danke euch beiden fürs Mitraten und fürs Durchhalten. Und vor allem danke, Bela, dass du mitgemacht hast. Übrigens, jeden ersten Tag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Auf keinen Fall verpassen. Wir haben euch Brasilien erklärt, der Rest liegt bei euch. Das war Echt und Ungesalzen mit Leon Salzmann. Der Sprecher, Postproduzent und Macher für alles, was sonst so anfällt. Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an alle, die an dieser Produktion beteiligt waren. Beispielsweise Tim Baldauf, der mit sorgfältiger Recherche und Faktenchecks unter anderem die Grundlage für diese Folge geschaffen hat. Für die musikalische Gestaltung wie spezifische Musikbetten und Intros geht ein Dankeschön an Patrick Sabeda. Und wir haben noch die Stimme im Hintergrund, die euch durch die Moderationen führt und die Voice-Overs gesprochen hat. Das bin ich, Nathalie Reils.